Einen wunderschönen guten Morgen. Ist es nicht gut, im Haus des Herrn zu sein? Und ich liebe die Zeit des Lobpreises, weil einfach Gott so im Mittelpunkt steht. Und das einfach wunderschön ist. Danke, Philipp, danke, Sabine, danke, Stefan. Ja, wir freuen uns heute, euch im Wort Gottes dienen zu dürfen. Wer uns noch nicht kennt, Marc und Inga, wir haben beide mitgegründet Quelltor. Ich bin noch Teil der Gemeindeleitung. Wir sind seit 23 Jahren, bei Männern ist immer, ne? Männer vergessen immer schnell, wie lange man verheiratet ist, aber wir sind 23 Jahre verheiratet, haben 3 Töchter. Das war auch der Grund, warum ich über Sturm reden kann, weil ich habe 3 Töchter zu Hause. Nein, natürlich nicht.
Das stimmt, das manchmal ganz schön.
Genau. Also, wir tauchen ein mitten in den zweiten Teil unserer Predigt. Ihr habt letzte Woche die da waren, den Uli bereits gehört. Und wir wollen uns heute im zweiten Teil vor allem auf das Thema die Ruhe nach dem Sturm, auf da drauf schauen, wie kann die Ruhe nach dem Sturm ausschauen. Aber ihr wisst ja, nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Das heißt, wir wollen erst einen ganz kurzen Blick machen eigentlich auf vor den Sturm. Was kann denn uns da helfen? Und Carlos hat das bereits gesagt und ich glaube, das ist allen, die hier im Raum sitzen, klar, ob alle Menschen durchleben Stürme. Ob wir jetzt als Einzelperson durchs Leben gehen, ob wir in der Familie sind, in der Gemeinschaft, als Gemeinde, in der Arbeit. Stürme dauern kurz, manche Stürme sind lang, intensiv. Oder auch nur sanft. Aber Stürme gehören zum Leben und sie sind wiederkehrend. Unter uns Christen gibt es zuweilen auch die Haltung, Stürme nicht zu akzeptieren. Das heißt, wir müssen einfach nur mehr beten oder wir müssen mehr fasten oder inniger fasten, mehr Lobpreis, mehr Bibelstudium. Nein, Stürme gehören leider zu jedem Leben dazu. Wir leben in einer gefallenen Welt und wir sind Teil als Christen in dieser gefallenen Welt und deswegen sind wir auch mit Stürmen in unserem Leben, aber auch mit meteorologischen Stürmen konfrontiert. Aber was uns als Christen einfach dient und ein Vorteil für uns Christen ist, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir wissen, was an diesem Ort passiert ist und das ist das, was wir immer wieder auch in Anspruch nehmen dürfen. Genau, wie könnte jetzt die Ruhe vor dem Sturm ausschauen. Die Ruhe vor dem Sturm kann eigentlich gesehen werden als Zeit der Kraft, als Zeit der Entspannung, auch als Zeit des Auftankens, der Freude und des Glücks. Und das dürfen wir auch feiern, weil stürmische Zeiten fordern uns sehr heraus. Und das ist das, was der Uli letzte Woche schon gesprochen hat. Und wir dürfen dankbar sein, mit Demut und mit Freude auch durchs Leben gehen, wenn wir gerade nicht in einem Sturm stecken. Und diese Zeit hilft uns, uns einfach auch besser vorzubereiten auf das, was kommt. Das heißt nicht, dass wir hinter jedem Baum oder was auch immer einen Sturm vermuten oder immer in einer Hab-Acht-Stellung sein müssen. Nein, überhaupt nicht. Wir müssen uns natürlich bewusst sein, dass Stürme kommen, aber wir dürfen auch in der Zeit vor dem Sturm uns darauf vorbereiten. Und Stürme, und das wird auch, oder möchte ich nochmal unterstreichen eben, dass Stürme treffen Menschen, also alle unsere Menschen oder uns alle, Gläubige wie Ungläubige. Und da ist Jesus sehr klar, oder beziehungsweise Matthäus-Evangelium wird uns überliefert. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, so werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Bevor ich weitergehe, hier gibt es schon eine sehr klare Botschaft. Das ist die Botschaft überhaupt, die Jesus in diese Welt hineingebracht hat. Etwas Revolutionäres, wir sollen unsere Feinde lieben, weil es ist leicht, unsere Familie zu lieben. Unsere Eltern, die Ehefrau, den Ehemann, das ist leicht, aber den Feind zu lieben, das ist das Schwierigste. Jesus sagt dann im zweiten Teil, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das heißt, es unterstreicht nochmal das, was ich gesagt habe, Jesus ist da sehr klar, egal ob du glaubst, ob du nicht glaubst, die Stürme kommen und die Sonne wird auch über den Ungläubigen aufgehen. 2 Kapitel weiter, wir befinden uns in der Bergpredigt, ihr werdet schon gesehen haben, macht Jesus dann nochmal einen Punkt und erzählt das Gleichnis vom törichten Baumeister. Auch das kennt ihr. Jeder, der diese meine Worte hört, wir sind in Matthäus 7, Vers 24 bis 27, und danach handelt, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Stürzbäche kamen und Winde wehten und warfen sich gegen das Haus. Und es stürzte nicht ein, denn der Fels war sein Fundament. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Stürzbäche kamen, Winde wehten und schlugen gegen das Haus und es stürzte ein. Und sein Sturz war gewaltig. Auch hier wird deutlich, der Sturm trifft beide Häuser. Nicht nur das Haus desjenigen, der auf Fels gebaut hat, sondern auch desjenigen, der es auf Sand gebaut hat. Ich habe was Kleines mitgebracht. Genau, Winde und Stürme schlagen gegen jedes Haus. Und der Glaube, der Glaube ist, schön, ne? Der Glaube ist kein Schutzschirm gegen Schwierigkeiten. Jesus lenkt unseren Blick auf das Entscheidende, auf unser Fundament. Dieses Plastikding hier weht mir sofort, wird sofort umgebogen, wenn der Wind mit 100 km/h von der Seite oder von der Seite kommt. Das ist nur ein Stück Stoff. Das hilft uns gar nichts in einem Sturm, sondern wir dürfen und sollen auf unser Fundament gucken und nicht auf dieses Plastik. Es hilft ab und zu bei Regen. Ich war heute Vormittag mit dem Hund spazieren und da war schon ein kleiner Wind und dieses Ding ist wackelig und wie auch immer. Wir dürfen uns auf Gott verlassen, der unser Fundament ist und nicht auf einen Regenschirm. Und hier ist die Frage, kennst du deinen Gott? Ist dir dein Gott bekannt? Und weißt du, was er in dich hineingelegt hat? Was kann ich jetzt ganz praktisch vor dem Sturm tun? Ich kann meine wichtige Bierflasche im Garten sichern. Ne? Habe ich alles Wichtige im Garten gegen den Sturm gesichert? Es müsste aus Bayern sein, dieses Bild. Das ist nicht bei uns im Garten entstanden. Ich würde ja eher den Tisch und den Stuhl da hinten sichern und die Bierflasche mit reinnehmen. Was kann ich tun? Es ist die Zeit der Vorbereitung vor einem Sturm. Wir haben heute alle Apps. Ich glaube, ich habe 3 Wetter-Apps. Der Regenradar und die iPhone-App und noch eine App. Das heißt, wir können immer sehen, in aller Regel, wo ein nächster Sturm kommt. Wir können uns vorbereiten. Wir gehen in den Garten. Ich werde dann von meiner Frau in den Garten geschickt. Schatz, da kommt ein Regen, da kommt ein Sturm. Okay, Grill abdecken, Stühle zur Seite stellen, irgendwo Gewichte drauf und so weiter. Und man sieht dann erst nach dem Sturm, ob man alles gesichert hat. Ob der Grill beim Nachbarn im Garten steht plötzlich und das Trampolin woanders hingeflogen ist. Das heißt, wir haben vor dem Sturm die Zeit der Vorbereitung. Wir dürfen uns, und das ist mir ganz wichtig, im ersten Punkt zu sagen, wir dürfen uns an den ruhigen Zeiten erfreuen. Feiere deinen Gott für das, was er für dich getan hat. Lobpreise ihn für seine Heiligkeit, für seine Kreativität, für seinen Schöpferreichtum, für seine Liebe zu dir ganz persönlich. Und wir sollten eben nicht durchs Leben gehen mit der permanenten Angst vor dem nächsten Sturm. Und in Philipper 4 ist es sehr deutlich, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Das haben wir die letzten Wochen oft gehabt. Christian hat das oft rausgestellt. Wenn etwas doppelt genannt wird, dann meint Gott das wirklich ernst. Wir dürfen uns freuen in den Zeiten, wo wir nicht angegriffen sind. Und auch beim Gleichnis vom Weinstock und den Reben im letzten Vers, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Wir dürfen uns aber auch vorbereiten im Gebet, nicht nur alleine, sondern auch in Gemeinschaft, in der Gemeinde, in der Ehe, wo auch immer wir sind. Gebet ist ein Schlüssel in der Vorbereitung auf Stürme. Wenn ich meine Ehe nicht pflege und mit meiner Frau nicht rede, haben wir keine Beziehung. Wenn ich mit meinen Kindern nicht rede, dann haben wir keine Beziehung. Das heißt, das Gebet ist immer eine Beziehungsarbeit oder eine Arbeit würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist ein Miteinander in Kontakt kommen und Beziehungspflege. Und wir haben das Wort Gottes, das uns ganz, ganz viele Beispiele gibt, wie Menschen in früheren Zeiten über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende mit Stürmen umgegangen sind. Wir dürfen dort wertvolle Geschichten lesen, die uns ermutigen sollen, Gott im Sturm bei ihm zu bleiben und uns gut vorzubereiten. Und alles bündelt sich dann letzten Endes in dem Thema Vertrauen. Entscheidend ist nicht, ob du an Gott glaubst, sondern ob du Gott glaubst. Wenn du Gott glaubst, dann weißt du, alles wird dir zum Guten dienen. Das heißt, wir dürfen die Ruhe vor dem Sturm nutzen, Sicherungsmaßnahmen ergreifen, dass wir gut durch die Stürme des Lebens hindurchkommen. Denn der Sturm prüft die Tiefe des Ankers, nicht die Schönheit des Bootes. Ich sage es nochmal, der Sturm prüft deine Tiefe des Ankers, deines Ankers und nicht deine Schönheit oder die Schönheit des Bootes.
Jetzt kommen wir zur Ruhe in dem Sturm und ich möchte nur ganz kurz erinnern an das, was wir letzte Woche gehört haben. Die Tiefe des Ankers, die hilft uns in dem Sturm da gut durchzukommen. Der Uli hat uns das sehr schön hier veranschaulicht. Wer nicht dabei sein konnte, dem empfehle ich nochmal, wenn es hochgeladen ist, auf YouTube das anzuschauen oder die Notizen, wenn sie hochgeladen wurden, sich nochmal durchzugehen. Genau, aber ich möchte ganz kurz einen Rückblick geben auf letzte Woche. Also der Blick auf Jesus, der Blick auf das Kreuz, das ist das, was uns durch den Sturm durchträgt. Der Uli hat es hier ganz schauspielerisch mit großem Talent dargestellt. Ich kann mich noch genau erinnern, wie er gesagt hat, Petrus, schau zu Jesus, und Jesus sagt, geh aufs Wasser. Und Petrus geht aufs Wasser, aber in dem Moment, wo er den Blick von Jesus weg, mit dem Blick weggeht und wieder die Berge von Problemen sieht, die Größe seiner Probleme, seiner Sorgen, seines Sturms, geht er unter. Und wenn wir den Blick auf Jesus nicht behalten, nur dann können wir auf Wasser gehen und durch den Sturm durchgehen. Er hat uns auch eingeladen zum Perspektivenwechsel. Also unsere Probleme sind für Gott wirklich nur winzig klein. Ein Fliegenschiss, hat der Uli gesagt. angesichts der großen Dimensionen des Alls ist unsere Welt so klein, und trotzdem nimmt er es so ernst und nimmt es für sich als wichtig, unsere Sorgen, unsere Probleme. Ich erzähle Gott nicht von meinen Riesenproblemen, ich erzähle meinen Problemen von meinem mächtigen Gott. Dieser Satz ist mir so hängen geblieben. Ich erzähle Gott nicht von meinen Riesenproblemen, ich erzähle meinen Problemen von meinem mächtigen Gott. Das heißt, wir sollen an Gottes Verheißungen festhalten, durchhalten, mit Gottes Hilfe da durchgehen. Und dann, was machen wir dann? Irgendwann wird der Sturm wieder ruhig werden. Während des Sturms herrscht noch Katastrophenstimmung, aber was bleibt? Jeder Sturm hinterlässt seine Spuren. Umgefallene Bäume, eingestürzte Häuser, Dächer, Ziegel, die vom Dach gefallen sind, Schutt, Müll, Zerstörung. Sicher erinnert ihr euch noch an die große Flutkatastrophe von Ahrtal vor 5 Jahren. Ging durch alle Medien, viele kannten auch Menschen, die betroffen sind. Dieses Sturmtief hat zu massiver Zerstörung geführt. 9 Meter Hochwasser, 180 Tote. Und die Aufräumarbeiten, die dauerten viele, viele Jahre. Hier habe ich ein Bild euch mitgebracht von den Aufräumarbeiten in Ahrtal. Und man sieht, was hier alles rumliegt, was noch alles zum Wegräumen, zum Aufräumen ist. Aber wenn man ganz genau hinschaut, möchte ich schon mal einen ganz kurzen Ausblick geben. Rechts auf der Wand steht zufällig, hier beginnt die Zukunft. Also schon in der Zerstörung beginnt schon die Zukunft, der Blick, die Perspektive in dem, was kommt denn danach. Ein kleiner Trost vielleicht in den Auswirkungen des Sturms. Im übertragenen Sinne sind die Ergebnisse der Stürme vielfältig. Zerbrochene Beziehungen, Krankheit, Verlust, Tod, Finanzprobleme, Insolvenz vielleicht. Auch Gemeinden drohen zu zerbrechen. Und sicher Geglaubtes stürzt zusammen und zurückbleiben Staub und Trümmer. Eines ist allen Szenarien gleich. Am Ende des Sturms sind Aufräumarbeiten zu leisten. Wir haben vom Marc gehört, wie das Fundament im Sturm sich zeigt. Das Fundament, das vor dem Sturm gebaut wurde, vorbereitet wurde. Und Stürme haben eine interessante Eigenschaft. Sie decken auf, was trägt und was nur an der Oberfläche war. Das heißt, der Fels wird im Sturm nicht weggespült. Aber alles, was an der Oberfläche war, alles, was auf dem Fels war, diese Schäden sind trotzdem sichtbar. Das heißt, das Fundament entscheidet aber, wie tief sind die Schäden, die Spuren, die der Sturm hinterlässt. Und auch wenn das Fundament dem Sturm standgehalten ist, sind an der Oberfläche Schäden, die noch gerichtet werden müssen. Also Aufräumarbeiten. Wir müssen reflektieren, wie ist unsere Beziehung zu Gott aus dem Sturm hervorgegangen? Welche Aufräumarbeiten sind zu tun? Also, wir gehen jetzt mal von aus, die Vorbereitung war super. Gott und Mensch hatten eine tolle Verbindung. Da floss ein Fluss mit Liebe, mit Gnade, mit dem Geist, der zwischen Mensch und Gott wie ein dynamischer Fluss geflossen ist. Denn wir waren ja schließlich alle gut vorbereitet. Jetzt kam der Sturm und hat seine Schäden hinterlassen. Verletzungen, Trauer, Schmerz ist geblieben, Sorgen, Ängste, Perspektivlosigkeit, vielleicht Hoffnungslosigkeit. Und es sind noch offene Fragen da. Warum? Warum, Gott, hast du das zugelassen? Wo warst du? Und diese Ziegelsteine stehen zwischen uns und Gott. Diese Steine müssen aber aufgeräumt werden. Und wir wissen bei Ahrtal, es kann viele Jahre dauern. Das ist nichts, wo wir schnippen und die Aufräumarbeiten sind erledigt. Das kann wirklich eine lange, lange Zeit dauern. Aber wichtig ist, wenn wir den Frieden mit Gott wieder haben wollen, wenn wir wieder in die Ruhe nach dem Sturm reinkommen wollen, muss diese Aufräumarbeit getätigt werden, damit der Fluss zwischen Gott und Mensch wieder fließen kann. Wir müssen es schaffen, am Kreuz das abzulegen, was uns von Gott trennt. Was wir vielleicht manchmal gar nicht so sichtbar haben, sondern was irgendwo in der Tiefe bei uns drin vergraben ist. Und es wird uns erst klar, oder wir wundern uns manchmal vielleicht, warum funktioniert das nicht, warum spüre ich Gott im Lobpreis nicht mehr? Nimm dir Zeit, da wirklich die Aufräumarbeiten zu leisten und zu gucken, was steht da zwischen Gott und dir. So, und dann geht's los, Stein um Stein, das wieder abzubauen, um die Beziehung zu Gott wieder ins Reine zu bringen, den Frieden wieder herzustellen und wirklich die Ruhe wieder zu Gott zu bekommen. Woher kommt jetzt diese Ruhe? Wie erlange ich sie? Wie komme ich dahin? Also Ruhe kommt nicht jetzt aus der Situation, aus der Emotion, sondern eben nur aus der Beziehung zu Gott. So haben wir es gerade gehört. Deshalb sind diese Aufräumarbeiten so wichtig. Und Gott sagt, dass Ruhe wirst du nur bei ihm finden. Er schenkt die Ruhe. In Matthäus 11, Vers 28 steht, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Jesus gibt hier eine Zusage, er gibt ein Versprechen. Ich gebe euch Ruhe. Das heißt, Gott sieht dich ganz persönlich. Er sieht, er weiß, was du durchgemacht hast im Sturm. Er weiß, dass du müde bist. Er weiß, dass du dein Bestes gegeben hast. Du hast nicht aufgegeben und Gott ehrt es. Aber erinnert dich daran, dass jeder jetzt die Zeit ist, für seine Ruhe und wieder aufzutanken. Du bist stark, weil du hast den Sturm durchgestanden und du bist standhaft geblieben. Du hast in der Nacht geweint, aber Gott hat dir die Kraft gegeben, wieder aufzustehen. Und er sagt nicht nur, es steht nicht nur da, Gott gibt Ruhe, sondern ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch Frieden geben. Die Ruhe kommt aus der Beziehung zu Gott, das sagt er uns. Und zwar sowohl die äußere, wie als auch die innere Ruhe. Also im Psalm 107, Vers 29, spricht Gott von der äußeren Ruhe. Hier steht, er verwandelt den Sturm in Stille und es legten sich die Wellen. Gott stillt den äußeren Sturm, er beruhigt die Wellen. Der Sturm tobt, Gott beruhigt das Meer. Also Gott nimmt erstmal den äußeren Sturm und bringt ihn zur Ruhe, der um dich herum tobt. Denn die wahre Ruhe ist mehr als so äußere Sicherheit, sie ist Geborgenheit und das schließt nicht aus, dass außenrum auch noch Unruhe herrscht, denn die äußere Ruhe reicht nicht. Wir müssen innere Stabilität wiederbekommen, inneres Stillwerden, aufhören, sich zu verteidigen oder Gründe zu suchen, Antworten zu finden, loslassen von Angst, Gelassenheit, trotz Druck. Gewissheit, der Gott ist da und Gott war da und Gott hat mich getragen. Also das eine ist die äußere Ruhe und das andere ist die innere Ruhe, die im Psalm 62, Vers 6 Gott uns auch zusagt. Immer wieder muss ich sagen, vertraue auf Gott, dann findest du Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Also hier ist der Psalmist derjenige, der aktiv auf Gott zugeht und mit sich selbst spricht. Das vertraue auf Gott, dann findest du Ruhe, sagt er zu sich. Also er entscheidet sich aktiv für Gott und in diese Ruhe bei Gott reinzukommen. Wir haben vorher gehört, Gott ist die Ruhe, Gott gibt Ruhe, das hat er uns versprochen. Aber es braucht dazu auch den aktiven Akt von uns, uns zu entscheiden, zu sagen, ich will in diese Ruhe eintauchen, in die innere Ruhe, die nur Gott geben kann. Dazu wollen wir jetzt noch ein Beispiel aus der Bibel hören, wo sich ein Mensch aktiv entscheidet für die Rückkehr zu Gott und in die Ruhe mit Gott reinzugehen.
Ich habe ja vorhin von den Schätzen, die im Wort Gottes sind, geredet. Und uns ist in der Vorbereitung ein sehr kurzes Buch in der Bibel, die Geschichte von Jona, in die Gedanken gekommen letzten Endes. Und es ist ein ganz kleines Buch, es sind nur 4 Kapitel und ich muss auch gestehen, ich habe es ewig nicht gelesen. Und es ist eigentlich diese klassische Geschichte im Kindergottesdienst oder ne, für uns Erwachsenen. Ich finde ganz wenig Predigten zum Thema Jona, von dem her, wir sind jetzt dran mit Jona. Ich versuche es ganz kurz zu umreißen. Jona ist ein Prophet, der bekommt von Gott den Auftrag, in die Stadt Ninive zu reisen und dort das Wort Gottes zu verkündigen. Aber er macht es nicht. Er geht auf die Flucht. Er flüchtet vor dieser Bestimmung, die Gott ihm gegeben hat, nämlich in der Stadt Ninive über Gott zu reden und die Stadt zur Umkehr zu bewegen. Und er flüchtet auf ein Schiff und das Schiff, wie es so kommt, gerät in einen Sturm auf hoher See und man entdeckt Jona dann unter Deck und gibt ihm die Schuld, weil er geflüchtet ist vor Gott, dass er schuld dran ist, dass sie jetzt in dem Sturm sind. Und nachdem sie alle möglichen Habseligkeiten von Bord geworfen haben, werfen sie schlussendlich auch Jona von Bord und der Sturm hört augenblicklich auf. Jona wird dann, so übermittelt uns die Heilige Schrift, dann von einem Wal oder von einem Fisch gefressen und über 3 Tage versauert er oder was auch immer dort passiert in diesem Fisch. Und Jona ist dort eben in Gefangenschaft, wenn man so will, und hat dort letzten Endes, dies, wovon Inga spricht, die Ruhe in dem Sturm letzten Endes zu schauen. Gott, wie bin ich hierher geraten? Wie um Himmels Willen bin ich hierher geraten in den Bauch eines Fisches? Und Jona hat die Erkenntnis, dass er vor Gott geflohen ist und er tut Buße und letzten Endes wird er wieder ausgespuckt, so übermittelt uns die Heilige Schrift. Und er bekommt seine zweite Chance und geht in die Stadt Ninive. Und zu dem Zeitpunkt leben ungefähr 125.000, 130.000 Menschen in Ninive. Und ein Riesenteil dieser Stadt bekehrt sich. Das heißt, wir haben hier eine sehr kleine Geschichte mit einer ganz, ganz wundervollen Botschaft. Und jeder von uns kennt diese Geschichte. Und wir wollten heute mal ganz speziell eben auf diesen einen Aspekt, die Ruhe nach dem Sturm. Jona muss durchgefröstelt gewesen sein. Es war ein Sturm. Er wurde über Bord geworfen und hatte vermutlich mit dem Leben längst abgeschlossen. Und dort im Bauch des Fisches findet er Ruhe. Auch wenn er noch nicht weiß, wie die äußere Situation ausgehen wird, komme ich hier raus, was auch immer passiert, es kommt an einen Wendepunkt. Er wird innerlich still und er reflektiert. Und er bittet Gott im Dialog um eine zweite Chance. Er wird selbst aktiv, er kehrt um und wendet sich im Gebet an Gott, um bei ihm Ruhe zu finden. Die Ruhe nach dem Sturm ist für Jona eine ganz bewusste Zeit, eine Zeit des Gebets. In diesen 4 Kapiteln ist ein sehr, sehr schönes Gebet, das Jona spricht und das wollen wir uns jetzt angucken. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr auch aus noch ein wusste. Und er antwortete mir in Not, ich war dem Tode nah, doch du, Herr, hast mein Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer rings um mich türmten sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang mir um den Kopf, bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja da noch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen, was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten.
Es ist ein langes Gebet, das Jona da an Gott richtet, aber denn jetzt hat er endlich Zeit dafür. Nach dem Sturm, der getobt ist, sitzt er jetzt in diesem Fisch und hat Zeit und hat Ruhe, wieder sich auf Gott auszurichten. Vorher ist er mir geflüchtet und dachte, ich kriege das alleine hin und ich will das auch gar nicht, was Gott da für mich vorgesehen hat. Aber jetzt ist er dauernd, er kommt nicht mehr aus und er merkt, er hat keine andere Chance, als wirklich jetzt diesen Frieden bei Gott zu finden. Das Gebet beginnt mit Not. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste. Dann beschreibt Jona das Chaos in starken Bildern. Er legt es Gott nochmal da, was er jetzt durchgemacht hat. Aber mitten in diesen Bildern kommt dann ein Umschwung. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich. In Vers 8. Das ist der Wendepunkt, das ist das innere Stillwerden. Hier geschieht die eigentliche Ruhe nach dem Sturm. Noch nicht die Befreiung aus dem Fisch, das heißt, es ist jetzt hier so eine Art Zwischenraum noch. Aber die Neuausrichtung des Herzens. In Vers 9 sagt er, wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er nur bei dir finden kann. Das heißt, Jona erkennt hier, dass Sicherheit nicht durch eigene Leistung, sondern nur durch Vertrauen auf Gottes Gnade gefunden werden kann und dass Gott ihn nicht losgelassen hat in der ganzen Zeit. Sein Gebet dringt in den heiligen Tempel. Und auch wenn es noch um ihn herum Chaos ist, beginnt innerlich jetzt schon der Shalom, der Frieden, die Ruhe, nach der er sich gesehnt hat. Und am Ende dankt Jona bereits für die Rettung. Er sagt, der Herr allein kann retten. Auch wenn er noch nicht weiß, wie rettet Gott mich hier aus diesem Fisch heraus, rettet er mich überhaupt. Aber er dankt dafür. Er proklamiert seine Rettung. Er legt sein Leben ganz bewusst jetzt in Gottes Hand und die Umstände, auch wenn die Umstände noch unverändert sind. Das heißt, hier ist die Ruhe nach dem Sturm noch kein Happy End, noch kein sofortiger Erfolg. Gott ist eben leider kein Kohleautomat, aber sein Happy End ist die neue Beziehung zu Gott, ein neues Vertrauen. Das heißt, Ruhe entsteht durch Beziehung zu Gott, wenn notwendig, durch Rückkehr oder Umkehr.
Wir erfahren dann in der Bibel nicht mehr über das, was Jona passiert ist, ob es weitere Aufträge gab, ob er irgendwie aus dieser Sache gelernt hat. Ich glaube, der Blick darf jetzt am Ende dann zu uns gehen. Wir dürfen reifen. Ich glaube, das ist das, was wir vermitteln wollen, der Reifeprozess, der in Krisen innewohnt. Mehr Bodenhaftung zu bekommen, vor dem Sturm oder nach dem Sturm ist vor dem Sturm ist nach dem Sturm. Sturmbewältigungen bewirken nicht selten Wachstumsschübe an unserer Persönlichkeit. Und der Zwischenraum zwischen nach und vor dem nächsten Sturm ist eine Zeit der Verwandlung. Ich schöpfe wieder Kraft, ich orientiere mich neu, vielleicht muss ich mich auch mit etwas arrangieren. Ich gewinne Lebensmut, Lebenslust wieder. Und eins steht fest, wie auch immer du nach dem Sturm ins Leben zurückkehrst, gestärkt, neu orientiert, du bist nicht mehr der Alte. Wenn ihr eure Krisen anguckt, in denen durch die ihr durchgegangen seid, gehe ich ganz schwer davon aus, dass ihr bestimmte Dinge nicht mehr macht oder anders macht oder eine andere Perspektive einnehmt auf das, was euch im nächsten Moment, im nächsten Jahr oder vielleicht erst in 2 Jahren gegenübersteht. Und es gibt so ein paar Äußerungen in der Welt, Nur die Harten kommen in den Garten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Oder die Zeit heilt alle Wunden. Oder was uns nicht umbringt, macht uns nur noch stärker. Also die Welt will uns, da steckt bestimmt auch ein bisschen Wahrheiten wohl mit drin. Nur die Harten kommen in den Garten, finde ich sehr abstrus. Aber naja, wir dürfen, und das sollen ja auch einerseits diese Äußerungen oder diese Zitate mit sich bringen, wir dürfen lernen. Aber ich lade dich ein zu einem Perspektivwechsel. Man könnte auch sagen, gib das Leben dir Zitronen, dann mach halt Eistee draus. Oder in der Ruhe liegt die Kraft. Auch das sind positive, wirksame Sätze, die in unserem Leben durchaus Entfaltung haben können. Und der Psalmist sagt in Psalm 46, Vers 2 noch, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. So, wie kann man jetzt nach dem Sturm, ich fasse kurz zusammen, nach dem Sturm ist gekennzeichnet im Grunde dadurch, einmal den Rückspiegel anzuwerfen und zu gucken, was liegt denn hinter mir? Neues Vertrauen zu schöpfen, zu gucken, wie ist denn diese Krise oder dieses Problem in mein Leben gekommen und wie habe ich es denn bewältigen können? Dann der Schritt der Neuorientierung, der Transformation, der Veränderung, zu gucken, was kann ich im Nächsten eigentlich anders machen und den Blick nach vorne zu richten auf das, was kommt und Hoffnung zu haben und Glaube und Vertrauen zu haben, dass dein Gott dich an deiner Hand hat und mit dir durch den nächsten Sturm durchgehen wird.
Jetzt haben wir schon ein Beispiel aus der Bibel gehört. Ich möchte noch ein Beispiel kurz aus dem praktischen Leben von mir erzählen. Ich war noch nicht sicher vorher, ob ich schon so weit bin. Es ist jetzt ein Jahr her. Aber ich glaube, dass ich so weit bin, euch davon zu berichten. Viele von euch haben es eh mitbekommen. Es haben auch ganz viel gebetet. Vielen, vielen Dank auch dafür noch. Also genau vor einem Jahr, am 4. Februar, habe ich einen Anruf bekommen. Der war relativ kurz und knapp. Genau, wir wollen dann auf nach dem Sturm raus. Also der Anruf war relativ kurz und knapp. Die Stimme am anderen Leitung des Telefons sagte, sie haben Schilddrüsenkrebs. Ich wusste weder, wer da dran ist, noch wie er darauf kam. Ich dachte, irgendeine Karteikarte muss ich verwechselt haben. Stellte sich aber tatsächlich raus, dass er mich meinte und dass es in dem Moment die Wahrheit war, was er gesprochen hat. Also von jetzt auf gleich waren wir mittendrin im Sturm, vorbereitet. Also wir hatten keine App, die uns darauf vorbereitet hat. Und ich war auch sicher, in unserer Familie gibt es keinen Krebs, dass dieses Schicksal an uns vorbeigehen wird. Deshalb war ich mir so sicher, er meint jemand anderen. Aber es hat sich tatsächlich bewahrheitet. Die Staudingers waren zu der Zeit in Amerika. Wir haben sie informiert und auch in Amerika, in Bethel, haben Menschen für mich gebetet. Und ich bin relativ schnell da reingekommen, eigentlich in den Frieden, weil ich wusste, ich kann eh nichts machen, ich bin machtlos. Ich muss es in Gottes Hände geben und Gott muss für mich kämpfen. Am 12. Februar hatte ich einen nochmal Untersuchungstermin, der leider im Ergebnis dann nicht so schön war. Sie sagten, die Lymphknoten sind auch betroffen. Dann habe ich gesagt, Gott, ich bin raus. Das ist jetzt deine Baustelle, ich kann nichts tun. Am 24. Februar hatte ich dann die Operation, gefolgt von einer Bestrahlung Ende März. Und Ende April durfte ich in meinen Zwischenraum, in den Bauch des Walfisches abtauchen. Und zwar durfte ich eine Reha-Maßnahme, eine Rehabilitation machen, die für mich wirklich sehr erfolgreich war und genau zum richtigen Zeitpunkt da war. Der richtige Ort, die richtigen Menschen, die da waren. Lateinisch Rehabilitatio heißt tatsächlich Wiederherstellung und bezeichnet Maßnahmen zur Wiederherstellung medizinischer Art. Aber natürlich habe ich es für mich auch genommen, für eine Wiederherstellung an Körper, Geist und Seele. Es war für mich ein Reflektieren, wo stehe ich jetzt nach diesem Sturm? Was nehme ich mit? Was lasse ich zurück? Und meine Prio 1 im Ergebnis war, ich brauche mehr Zeit für die Beziehung mit Gott und ich muss vorbereitet sein für die Stürme, die kommen. Und ich habe tatsächlich noch nie die Bibel ganz durchgelesen und habe da die Entscheidung getroffen, Ich möchte vorbereitet sein. Ich möchte dieses Fundament. Ich möchte stehen auf der Bibel, auf dem Wort Gottes. Wenn der nächste Sturm kommt, werde ich nicht fallen. Ich bin noch nicht durch, aber ich bin auf einem guten Weg mittendrin. Genau. Und für mich war es wirklich die Erkenntnis, Gott kämpft für mich. Ich habe Gottes Waffenrüstung an, den Helm des Heils und das Schild des Glaubens und den Rest muss Gott jetzt machen. Gott hat das letzte Wort. Und es waren die Ärzte, die dann immer schon vom ersten Tag an kamen, sie haben eine gute Prognose. Ich dachte mir, ich will keine Prognose, ich will Gottes Plan und nicht eine Prognose von Ärzten. Gott hat mir in dieser Reha eine Vision gegeben. Ich habe wirklich das auch proklamiert, dass Gottes Wille, Gottes Plan da geschieht. Und ich habe wirklich Segen erfahren dürfen, habe wieder von Gott Kraft und Gnade bekommen. Und ich habe ein Wort aufs Herz bekommen, das möchte ich jetzt noch mit euch teilen. Es beginnt mit dem Psalm 46, den wir heute auch schon im Lobpreis gehört haben. Der Herr über Himmel und Erde ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Wenn etwas von Gott ist, wird es dich finden, ohne dass du es erbitten oder erflehen musst. Es wird zur richtigen Zeit kommen. Du musst nichts tun, nur still sein, nur ruhig sein vor Gott und ihm vertrauen. Du musst nicht dem Segen hinterherjagen, nur dem, der segnet. Deshalb atme tief durch, vertraue ihm, bring deine Beziehung mit ihm ins Reine und sei still. Er hat alles im Griff. Sehr bald wirst du lächeln und sagen, Gott, das ist mehr, als ich erbeten habe. Ich danke dir. Wir wollen jetzt gerne Folgendes mit euch machen. Also um das noch abzuschließen, ich bin noch in dem Zwischenraum. Nächste Woche darf ich die zweite Bestrahlung im Krankenhaus machen. Aber ich bin zuversichtlich und auf einem guten Weg und habe wirklich Gottes Ruhe und Gottes Frieden in mir, vor dem Sturm wie nach dem Sturm. Aber was uns so wichtig ist für euch heute, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, an welcher Stelle des Sturmes, da ist sicher jeder an einem ganz anderen Punkt. Und vielleicht ist der eine oder andere gerade mittendrin in den Aufräumarbeiten. Wir wollen euch auch nicht überfordern, aber wir wollen euch wirklich einladen, heute nochmal das mit Gott festzumachen. Diese Ziegelsteine, vielleicht den nächsten Stein, der da noch liegt, der dich trennt von Gott, auf die Seite zu räumen oder zumindest eine Entscheidung zu treffen. Gott, ich will das anpacken und ich will den nächsten Stein auf die Seite räumen. Vielleicht bist du auch vor dem Sturm und sagst, ich bereite mich vor, ich will auch Entscheidungen treffen, noch den Anker noch tiefer zu verorten im Meer. Oder vielleicht brauchst du einfach nur Gottes Ruhe und Gottes Frieden in deinem Herzen. Wir wollen das Abendmahl heute gemeinsam feiern, aber wollen heute wirklich euch einladen, dass das so eine Zeit für jeden Einzelnen mit Gott ist. Einfach das zu klären, wo stehst du, was ist der nächste Schritt, wo bin ich dran, was möchte ich festmachen heute? Und wenn es notwendig ist, deine Beziehung mit ihm ins Reine zu bringen. Das Gute ist, das Abendmahl sagt uns, Gott hat es geschafft am Kreuz. Gott schafft es, du musst es nicht schaffen. Er hat es schon längst geschafft für dich. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören. Unsere Töchter werden das Abendmahl austeilen. Jeder darf bei sich am Platz das erstmal sich nehmen. Und dann wirklich nimm dir Zeit, und hör auf Gott, was er dir sagen will oder klär das, was du mit ihm sagen willst. Und am Ende des Liedes wollen wir dann gemeinsam das Abendmahl zu uns nehmen.
Lass uns gemeinsam aufstehen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen und sprach: Nehmt hin und trinket alles daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Vater, Herr, so stehen wir vor dir und danken dir, dass du unser Gott bist, dass wir aufschauen dürfen zu dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, der für uns ans Kreuz gegangen ist und der für uns wieder auferstanden ist. Der Weg zu dir ist frei. Dein Sohn hat den Weg frei gemacht zu dir und das feiern wir im Abendmahl. Danke Gott, dass du mit uns bist, dass du vor den Stürmen mit uns bist, dass du im Sturm mit uns bist und dass du auch nach den Stürmen nicht von unserer Seite weichst. Amen.